Leute, die sich einmal auf dieses Selbstexperiment eingelassen haben, wie ich. Hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, hätte ich am lautesten gelacht im Raum. Aber ich bin dadurch, habe einen sehr großen gesundheitlichen Schub bekommen, als es mir nicht gut ging. Und ich muss sagen, der Körper verlangt regelrecht 1 bis 2 Mal im Jahr, wo man Lust drauf hat. Da geht es gar nicht, oh, ich verzichte jetzt, sondern man freut sich regelrecht drauf.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler und zusammen wollen wir auf was verzichten und uns dadurch besser fühlen. Vielleicht haben dich die guten Vorsätze dazu animiert, diese Folge zu hören. Vielleicht suchst du aber auch unabhängig davon nach einer Möglichkeit, dich besser zu fühlen und in deinem Leben was zu verändern. Fasten hört man häufig im Bekannten- und Freundeskreis. Man liest viel in Zeitschriften, sieht viel im Netz. Aber was für Fastenmöglichkeiten gibt's da eigentlich? Und was passiert da in meinem Körper? Ist Fasten überhaupt für jeden was? Finden wir es doch gerne zusammen raus. Marco Drieling von Fastenpower, schön, dass du in der Folge dabei bist.
Dankeschön, Timo, ja, dass ich hier sein darf und dass wir uns über das Thema Fasten unterhalten können.
Vielleicht mal so für mich und für alle so zur Einordnung. Wie ist das so? Du bist regelmäßig am Fasten, bist jeden Tag am Fasten. Wie ist das so?
Ja, ich selber bin über eine eigene Erkrankung aufs Thema gekommen. Ich wollte da früher nichts von wissen. Und weil es mir so geholfen hat, habe ich mich sozusagen professionell damit auseinandergesetzt und auch einen ärztlich geprüften Fastenleiter absolviert in Oberursel. Und ich faste mindestens 2 Mal im Jahr nach der Buchinger Methode und immer wieder auch Intervallfasten, wo ich mal entweder vor oder nach dem Wochenende einen Fastentag einlege oder auch mal stundenweise das Ganze am Tag reduziere.
Das heißt, man kann Fasten unterschiedlich definieren bzw. ausleben, aber gibt es irgendwie so eine grundsätzliche Definition, was man jetzt unter Fasten versteht, wenn ich jetzt heute keine Schokolade esse, ist das dann schon Fasten?
Das ist eine gute Frage. Die einfachste Definition ist eigentlich die, dass du bewusst für eine bestimmte Zeit auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtest und dann kommt es darauf an, welche Fastenmethode du da auswählst.
Warum sollte ich das denn überhaupt machen, dieses Fasten?
Naja, es hat sehr tiefgreifende Effekte und das ist keine Behauptung, sondern durch eine ganz dichte Studienlage belegt. Es gibt körperliche Vorteile, die man daraus ableitet und vor allen Dingen auch mentale. Wenn ich vielleicht auf die körperlichen soll, da können wir wahrscheinlich noch 3 Podcasts machen, deswegen bleibe ich sehr oberflächlich. Als erstes Mal ist ein körperlicher Effekt die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Also selbst der Urvater der Medizin, Hippokrates, sagte einmal, beim Fasten wird der innere Arzt 2 Mal geweckt. Der eine Arzt heißt Selbstheilungskraft und der andere heißt die Stimme, die dir sagt, was dir wirklich gut tut. Also das Körpergefühl wird geschärft. Und da muss man kein Profi für sein. Tiere und Menschen reagieren zum Beispiel bei Erkrankungen oft sehr gleich. Sie verzichten auf Nahrung. Und dadurch hat der Körper im Grunde genommen schon in uns selbst angelegt, dass er durch den Nahrungsverzicht bestimmte Heilungseffekte loszündet. Mhm. Sonst würden wir ja mit Hungergefühl reagieren bei einer Erkrankung. Wir haben eine starke Entlastung des Verdauungstrakts, also die Leber, der Darm, der Magen, die Bauchspeicheldrüse. Diese Systeme werden jetzt durch diese unterbrochene Nahrungsaufnahme kommen in Regeneration und eine massive Stoffwechselumstellung, wo wir von Zuckerstoffwechsel, also das ist eine Situation, die wir in der Regel haben, aus Zucker, Kohlenhydrate, unserer Standard-Wohlstandsernährung, kann der Körper Energie direkt umwandeln. Meistens hat er zu viel, lagert es in den Fettzellen ein, was zu Wohlstandskrankheiten führt. Und das unterbrechen wir und kommen im Grunde genommen in den Modus zurück, wo wir dann in den Fettstoffwechsel kommen. Und das bedeutet wiederum, der Körper ist gezwungen, auf die Fettdepots im Körper zuzugreifen. Er baut die um. Die Fettzellen werden geleert, das nennt man Lipolyse. Und dann baut er Ketonkörper. Das ist sozusagen das Benzin, in dem man beim Fasten fährt. Das kann auch die Blut-Hirn-Schranke im Gehirn durchforsten. Deswegen haben wir auch mental sehr gute Prozesse. Und dann sind wir in der Entgiftung, weil im Körperfett sind all die Schadstoffe und Toxine gebunden, die der Körper so nicht mehr losgeworden ist. Durch Stress, falsche Ernährung, Umwelteinflüsse. Und die lösen sich dann. Wir lösen quasi diese Verbindung dort auf und dann leitet der Körper das aus und löst damit auch Entzündungsherde auf. Wir werden sehen, da gibt es sogar fürs Fasten den Medizin-Nobelpreis. Ist an Japan gegangen, 2016, weil wir bis auf Zellebene diese Reinigungsprozesse nachweisen können. Und natürlich zum Schluss vielleicht noch, wir verlieren in der Regel gut an Gewicht. Das ist ein positiver Nebeneffekt, niemals Ziel des Fastens. Und wir stabilisieren die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Also Diabetes Typ 2 wird damit behandelt. Adipositas, LDL-Cholesterin sinkt signifikant. Du kannst zugucken, wie der Blutdruck am zweiten Tag schon nach unten geht. Und so könnte ich noch viel mehr aufzählen, was wissenschaftlich mittlerweile bewiesen ist. Aber das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen.
Niemals Ziel des Fastens, Gewichtsreduktion?
Ein positiver Nebeneffekt. Mhm. Es ist nicht das Ziel, ich faste jetzt, damit ich abnehme und der Rest ist wurscht, sondern es ist eher umgekehrt. Die Gewichtsreduktion ist ein positiver Nebeneffekt.
Hatte ich jetzt nämlich so für mich verankert, Fasten ist so, machen viele, um irgendwie abzunehmen. Aber ist nicht das, worauf man sich fokussieren sollte.
Tatsächlich der falsche Ansatz. Denn Fasten ist ja im Grunde genommen in uns, ist Teil des Menschseins. Denn der Steinzeitmensch, wie wir ihn immer so gerne nennen, hat ja sehr viele Phasen des Mangels gehabt. Entweder hat er wenig, einseitig oder gar nichts an Nahrung gefunden. Und das hat dazu geführt, dass er im Grunde genommen jetzt noch mehr Energie abrufen musste, um noch weiter laufen zu können, noch höher zu klettern, Gefahren noch besser erkennen zu können, zum Schluss vielleicht auch um knappe Nahrung kämpfen zu können. Wo kommt die Kraft her? Nach dem Motto, wie kann ich so viel Power haben, sowohl körperlich als auch im Kopf, obwohl ich faste? Die Logik ist ja eigentlich, iss mein Junge, damit du groß und stark wirst. Aber das, gerade wenn Zucker in den Körper kommt, ist ja im Grunde genommen umgekehrt richtig. Und das ist so ein bisschen das Faszinierende
daran. Ich hätte jetzt auch gesagt, von wegen Stimmung ist bei mir wahrscheinlich eher immer erstmal schlecht, wenn ihr mir sagt, von wegen, ich darf jetzt irgendwas nicht.
Ja, dann ist der Mindset ein wichtiger Punkt, den vorbereitend zu machen, bevor man das Fasten für sich entdeckt oder entscheidet. Der Mindset sollte sein, danke, dass ich die Möglichkeit habe und das Wissen, was damit verbunden ist, was ich meinem Körper Gutes tue. Auf den Geist kommen wir ja gleich noch.
Ja, ganz genau.
Man
macht den Geist ruhig mit, wenn du...
Ja, genau. Ja. Also die geistigen Prozesse sind ja eben auch zum Beispiel in den Weltreligionen nicht umsonst angelegt im Fasten. Der Verzicht, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam, überall wird gefastet. Zum einen, um Verzicht zu üben, seine Selbstdisziplin zu trainieren. Zum anderen aber auch, um geistige, mentale Prozesse bis hin zur Erleuchtung, wenn man es so sehen will, zu haben. Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass spätestens am dritten Tag des Fastens hier ein sehr klarer Geist zustande kommt, auch wenn es um Kreativitätsprozesse geht, gibt es auch als Zusammenhang. Und wenn man das noch mit Natur zusammenbringt, zum Beispiel sich dort aufhält, wandert, kommen die wildesten Geschichten zustande. Letztlich werden Dopamin und Serotonin freigesetzt, was Fastende in eine Art euphorischen Zustand versetzen kann. Fastenfreude, das ist so dieses allgemeine gute Gefühl, ich bin leichter, die Waage zeigt in die richtige Richtung, mein Hautbild verändert sich, viele haben weniger Schmerzen, Arthrosepatienten, Gichtpatienten, Rheumapatienten und so kann es sogar bis hin zu einer Euphorie kommen. Plus diese Power, weil 30-40% der Körperenergie, die sonst der Darm verschlingt, plötzlich übrig ist und du hast das Gefühl, irgendwann Bäume ausreißen zu können. Zugegebenermaßen muss man aber erstmal am ersten und zweiten Tag so ein bisschen durch eine fallende Energiekurve sich durcharbeiten, das will ich mal zugeben, aber ab Tag 3 geht es dann steil nach oben, in der Regel.
Okay, du hast jetzt gesagt, in der Regel, hast auch von kann gesprochen, also muss schon dazu sagen, dass das nicht bei jedem in der Reihenfolge exakt genauso passieren muss. Und du hast gesagt, dass das vielleicht schwierig wird zu fasten. Dann lass uns doch darüber sprechen, wie gehe ich denn überhaupt vor, wenn ich so ein Projekt angehen möchte. Also es gibt ja wahrscheinlich unterschiedliche Arten von Fasten, die ich umsetzen kann. Klassiker ist ja zu Jahresbeginn, wird aber wahrscheinlich nicht der einzige sein, sondern vielleicht auch eine grundsätzliche neue Lebenseinstellung gegenüber des Fastens, die nicht vielleicht nur auf den Jahresanfang sich bezieht, sondern vielleicht mich immer wieder im Jahr verfolgt. Also was ist möglich? Welche Arten von Fasten gibt es und wie gehe ich das sozusagen erstmal grundsätzlich an?
Wenn wir von Fastenmethoden sprechen, muss man zunächst mal unterscheiden, ist das jetzt so eine Trendmethode, eine Zeitschrift, die ihren Namen da integriert und behauptet, es sei eine Fastenmethode, oder sind es Traditionsmethoden, die in der Regel seit weit über 100 Jahren erprobt sind, sowohl schulmedizinisch als auch naturheilkundlich. Und das sind die Methoden, die ich empfehle. Da haben wir eine sehr bekannte Methode, zum Beispiel das Basenfasten. Das ist eher für Leute, die sagen, ich möchte kauen. 800 bis 1200 Kalorien, Gemüse und Obst, basische Lebensmittel, die den Körper entsäuern. Das ist eine sehr angesagte Art. Dann das Intervallfasten, so ziemlich mit am bekanntesten. 16-8-Methode haben es früher die ersten Fachbücher genannt, weil nach 16 Stunden des Verzichts eben hier die sogenannte Zellautophagie eintritt. Also auf Zellebene hier Reinigungsprozesse stattfinden. Heute weiß man, man könnte sie eigentlich auch 12-12-Methode nennen, weil nach 12 Stunden des Verzichts hier schon diese Prozesse messbar sind. Man kann aber auch die 5-2-Methode nehmen, wenn wir vom Intervall reden, hieße 5 Tage die Woche normal essen und 2 Tage Verzicht üben. Zum Beispiel vor und nach dem Wochenende. Donnerstags und montags wäre eine coole Idee. Ja, dann haben wir die älteste Art ist die Hildegard von Bingen Methode. Das ist eine Lehre aus dem Mittelalter. Hildegard von Bingen, eine Benediktinerabtistin, die göttliche Eingebungen hatte, die heute noch modernsten wissenschaftlichen Aussagen standhält, sehr faszinierend. Sie hat sich auch um Fasten gekümmert und hat von Körper und geistlicher Reinigung und Zentrierung gesprochen und sie hatte da so einen Ansatz mit Dinkel- und Kräuterernährung. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Vielleicht noch 2 wesentliche FX-Meyer-Kur. FX-Meyer war ein österreichischer Militärarzt, der herausgefunden hat, dass der Darm eben die Quelle der Gesundheit ist. Das ist auch schulmedizinisch bewiesen. 80% des Immunsystems wird in einem gesunden Darm produziert. 90% der emotionalen Stabilität kommt aus dem Darm. Gesunder Darm, gesunder Mensch. Und er hat hier mit Milch und Semmeln gearbeitet und leichter Kost.
Ja, an der Stelle kurzer Einschub. Mikrobiom haben wir auch eine extra Folge zu. Verlinke ich euch.
Komme ich zum Schluss. Die berühmteste Art ist offensichtlich mit auch die Buchinger Art. Dr. Buchinger, auch Militärarzt des deutschen Militärs, sehr schwer erkrankt, hat dann gefastet, weil ihm das ein Freund in Freiburg empfohlen hat, war nach 3 Wochen regeneriert, saß nicht mehr im Rollstuhl, weil er saß durch schwere Entzündungsherde im Körper im Rollstuhl. Und heute ist die Methode weltweit anerkannt und da bist du auf 300 bis 400 Kalorien. Es ist Flüssignahrung, Tees, Säfte und Fastensuppen, dazu entspannen und bewegen. Das ist die Methode. Die neueste, komme ich zum Schluss, ist das Scheinfasten, was jetzt sehr durch die Presse geht, von der Charité in Berlin, von Professor Dr. Michalsen, ja, mitbegleitet, viele Bücher schon dazu geschrieben oder einige. Hier geht es darum, auf nichts zu verzichten. Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate werden gereicht, allerdings auf 500 bis 800 Kalorien, um den Körper zum Schein fasten zu lassen, ohne dass man echt verzichtet.
Auch dazu packe ich euch gerne einen Link oben in die Folge, falls ihr da noch mehr zu wissen wollt. Wir beide sind jetzt aber soweit erstmal durch mit all den Methoden, die man so kennt.
Das sind so die gängigen Methoden.
Und welche nehme ich denn jetzt?
Das ist eine gute Frage. Das ist in erster Linie eine Geschmackssache.
Okay.
Das ist ja genauso, wenn du abnehmen möchtest und du fragst dich, welche Art von Diät möchte ich? Da könnten wir ja auch mit Sicherheit 50 Stück finden und dann suchst du dir eine aus. Ich sag mal so, wenn du eher gesundheitlich tiefgreifende Prozesse initiieren möchtest, vielleicht auch Vorbelastung hast, rheumatische Erkrankung hast, Entzündungsherde immer wieder festgestellt, sind dir die Gelenke wehtun, dann würde ich die Buchinger Fastenmethode empfehlen, weil sie wirklich massiv entgiftet, vor allem wenn du auch einen stressigen Job hast, du weißt, dass ganz viel ja nicht gut läuft im Rahmen deiner Ernährung, weil die räumt richtig auf. Und das Nachhaltigste, was man auch sehr gut in den Alltag integrieren kann und vielleicht auch ein guter Start wäre, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, wäre dann das Intervallfasten. Also 16-8-Methode, wie sie heißt, oder 12-12 oder 5-2, dass man erstmal sich probiert, wie geht's mir eigentlich bei dem Verzicht? Wobei ich aus meiner mittlerweile langjährigen Erfahrung berichten kann, dass es den meisten Leuten viel einfacher fällt, 5-6 Tage nichts Festes zu essen, weil der Darm dann leer ist und diese Darm-Hirn-Achse unterbrochen wird, wo ständig Hungergefühl kommt. Sie haben keinen Hunger. Im Gegenteil, sie haben Bewegungsdrang, fühlen sich leicht und energetisch. Da ist Essen kein Thema mehr. Bei den anderen Methoden fängst du ja immer wieder an zu essen, zu kauen. Der Darm wird nie richtig leer und so ist hier die Gefahr, dass du Hungerschübe kriegst und dir dieser Verzicht irgendwie bewusster in den Vordergrund kommt, ist für viele schwieriger. Auch hier wieder ein Paradoxum. dass die Methode, wo du gefühlt ja nichts mehr zu dir nimmst, da Flüssigkeiten nur, geht den meisten am einfachsten ab. Mhm. Und diese Methode kann ich also sehr empfehlen, ist sehr wohltuend und wie gesagt sehr gesundheitsfördernd.
Und wie lange mache ich das dann? Eine Woche, einen Monat, ein Jahr?
Ja, das sind 5 bis 6 Tage. Diese Methode geht los mit der Entlastungsphase, ungefähr 2 Tage, bevor du das Fasten anfängst. Am ersten Fastentag wird abgeführt durch Glaubersalz oder Irrigatoreinsatz. Das schreckt viele ab, muss aber nicht. Da kann man nochmal einen extra Irrigator-Podcast machen, wenn du möchtest.
Ah, okay.
Dann kommen 5 bis 6 Tage des Verzichts und danach die sogenannte Aufbauphase, auch sehr wichtig, wo der Körper wieder an feste Nahrung herangeführt wird. Und diese Art des Fastens kannst du im Grunde genommen immer wieder machen, weil wir sind dafür gebaut.
Okay, aber das mache ich ja auch nicht das ganze Jahr dann über.
Keine Begrenzung. Die einzige Begrenzung steht schon in der Bibel. Das heißt, Jesus und Moses haben ja schon 40 Tage gefastet, haben danach aufgehört. Das ist auch wissenschaftlich interessanterweise, die Zahl 40 steht hier im Vordergrund, weil der Mensch ist so gebaut, der Körper holt sich erstmal die Energie von den Kohlenhydraten, die er von der Nahrung bekommt. Dann kriegt er nichts mehr beim Fasten. Dann geht er an die Leber und an die Muskeln. Da ist noch ein kleiner Glykogenspeicher. Dann ist der alle nach 12 bis 24 Stunden. Dann greift er auf die Muskelmasse zu. Aber nur zu 10% ungefähr, damit wir jetzt nicht in uns zusammenfallen oder so. Das heißt, die anderen 90% holt er sich dann aus den Fetten. Und dieser Schutzmechanismus, dass nur 10% an die Muskulatur, und das Herz ist ja auch ein Muskel, dran geht, hört nach 40 Tagen auf. Dann wird's gefährlich. Ansonsten kannst du immer wieder fasten, so oft wie du möchtest im Jahr. Immer mit Rücksprache mit dem Arzt, wenn du Vorerkrankungen hast oder Medikamente nimmst.
Soll ich denn immer erstmal vorher noch einen Arzt fragen, bevor ich irgendwas anfange?
Bei Vorerkrankungen ja. Es gibt durchaus Kontraindikationen, wo man einen Arzt konsultieren sollte. In der Regel bei chronischen Erkrankungen insbesondere wird es kritisch, also fast ausgeschlossen. Jedenfalls diese tiefgehenden Methoden, also Nierenproblematik, Leberproblematik, Blutdruck. Patienten, die Makoma zum Beispiel nehmen, das geht nicht. Stillende, Schwangere geht auch nicht und Jugendliche und Kinder unter 18 auch nicht und ganz alte Menschen auch nicht.
Weil es an der Stelle gerade gut passt, empfehle ich euch grundsätzlich den Gesundheitscheck-up. Könnt ihr ab 18 einmal machen, ab 35 Jahren auch alle 3 Jahre. Das machen wir, ein bisschen Blut abnehmen, ein bisschen Urin untersuchen und dann wisst ihr erstmal Bescheid. Und die Heimatkrankenkasse unterstützt euch auch bei der Ernährung. Das ist eine Zusatzleistung der Heimatkrankenkasse. Gibt da verschiedene Möglichkeiten, die Beratung in Anspruch zu nehmen. Gibt unter anderem auch einen Online-Kurs. Und die Kosten für eine Einzelernährungsberatung müsst ihr auch nicht alleine bezahlen. Heimatkrankenkasse unterstützt euch zum Beispiel, wenn ihr Rheuma habt, Arthrose oder Diabetes. Gibt noch ein paar mehr Punkte, Details habe ich euch oben verlinkt. So generell Fasten, ich stelle mir das für den Anfang, so zumindest für den ersten Tag, kompliziert vor, sich selbst zu disziplinieren, einen Plan zu haben, wann ich jetzt, ob es jetzt das Rechnen ist mit dem Intervallfasten oder dann die geeigneten Lebensmittel zu haben, die ich essen darf, die ich eben nicht essen darf. Das ist ja schon auch zeitlich ein bisschen aufwendig, sich klar zu machen, wann mache ich was.
Ja, wenn du gar keinen Aufwand betreiben möchtest, dann wendest du dich an Anbieter, wo ein Fastenleiter oder eine Fastenleiterin dich begleitet. Wenn du es in Eigenregie machst, weißt du eigentlich auch schon intuitiv, was man weglassen kann. Nämlich alles, was zuckerhaltig ist, stark gewürzt, komplex verarbeitet und was nicht vegetarisch ist. Wenn man also da erstmal leicht mit anfängt, ohne sich selber mit irgendwelchen Tabellen zu quälen oder so, wäre das die erste Verzichtsübung. Buchinger zum Beispiel geht ja auch weiter, der sagt, Fasten sollte man im Grunde genommen auch mit einer Geisteshygiene versehen. Er hat Psalmen gelesen und hat sich mit deutscher Literatur beschäftigt. Heute würde ich sagen, vielleicht mal Smartphone oder Medienfasten. In der Regel haben wir schon ein gutes Gespür dafür, was man mal weglassen könnte. Die Frage ist, hat man jetzt den Willen, das wirklich mal anzugehen und sich diesem Selbstexperiment auszuliefern?
Ja, ich glaube, der jetzt den Podcast hört, der hat ja schon irgendwie so einen grundsätzlichen Hebel umgelegt, weil er sagt, ich interessiere mich dafür. Generell würde sich jetzt mir die Frage stellen, warum sollte ich das tun? Also ich komme ja jetzt so gut durch den Tag. Warum plädierst du jetzt dafür zu sagen, Leute, ihr müsst das mal machen?
Ganz einfach, weil es Prozesse in dir lostritt, die so gesund sind, da kommt keine Pille mit. Ja. Und es ist völlig in dir selbst angelegt. Denn
also man muss es mal erlebt haben, um es zu wissen.
Man muss es wirklich erlebt haben und man muss, vor allen Dingen kannst du ja auch Schulmediziner fragen. Es geht ja wirklich nicht darum, ich lasse mal irgendwas weg und irgendwas ist schon schön, naja, dann nehme ich halt ein bisschen ab und mehr ist es auch schon nicht, sondern vielleicht einmal ganz kurz ausgeholt. Wir werden ja auch schon beim Intervallfasten die Zellautophagie loslösen. Das ist eine Zellreinigung, wenn ich dir das mal kurz erklären darf, wofür es auch den 2016 den Medizin-Nobelpreis für gab. In den 90er Jahren haben die Japaner, Herr Professor Osumi hat das entdeckt, der hat gesagt, wie reagieren eigentlich unsere Zellen, wenn wir fasten? Und dazu ist im Grunde genommen Folgendes festzustellen, wir haben ja Milliarden von Zellen, da ist der Zellkern und letztendlich ist da eine Membran drumherum, wie so ein Ballon. Und eine gesunde Zelle, die lange jung bleibt und deine Gesundheit, deine körperliche Gesundheit erhält, also du zum Beispiel in Maximalform auch keinen Krebs bekommst, das wären dann die bösen Zellen, sollen gesund bleiben. Wenn du Stress hast, dich falsch ernährst oder dich Giften aussetzt, vermüllen irgendwann diese Membran und füllen sich mit fehlgefalteten Proteinen und jeder Menge Zellmüll, die die Zelle träge und krank macht. Und die Alterung in sich sehr schnell fortschreitet. Und wenn sie dann krank und nicht mehr widerstandsfähig ist, haben die freien Radikalen, die Bösen, sage ich jetzt mal, leichtes Spiel, docken an, greifen an und gewinnen Überhand. In schlimmster Instanz wäre das eine Krebserkrankung. So, jetzt hat der Herr Professor Osumi festgestellt, dass im Fastenmodus, beim Intervallfasten zum Beispiel nach 12 Stunden, die Zelle anfängt, sich selbst zu entmüllen. Autophagie heißt sich selbst verzehren, die entmüllt sich selber und wird dadurch widerstandsfähiger und robust. Das war eine Sensation. Also die Zellgesundheit ist beim Fasten nach 12 Stunden bereits aktiv am Gange. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du machst so ein Buchingerfasten, dann bist du 5-6 Tage in diesem Modus. Auf der Zellgesund-Ebene eine Sensation. Und jetzt kommt's, jetzt setze ich noch einen drauf. Die Amerikaner haben festgestellt, dass das ja super ist mit den gesunden Zellen, aber was ist eigentlich beim Fasten mit den Bösen? Und haben festgestellt, dass die angreifbarer werden, das Wachstum nahezu einstellen und sehr widerstandslos werden. Dann haben die Amerikaner sich überlegt, wenn das so ist, die guten Zellen widerstandsfähig und stark, die Bösen angreifbar und stellen das Wachstum an. Das müsste doch mit einer Chemotherapie mega sein. Das haben sie gemacht 2012 das erste Mal in einer großen Erprobung und haben festgestellt, dass die fastenden Patienten viel besser die Chemotherapie wegstecken als die nicht fastenden. Kann man natürlich nicht mit jedem machen, muss immer ein Arzt individuell entscheiden. Und heute weiß man, also jetzt ungefähr seit 10 Jahren, gibt es auch deutsche Kliniken, die diese Methode bei Krebspatienten anwenden. Im Übrigen Charité auch hier wieder führend im Bereich 2024 eine ganz große Studie abgeschlossen, die sehr vielversprechend ist, dass Fasten eben bei Krebserkrankungen positive Wirkungen für die Patienten haben kann.
Und für die, die jetzt erstmal reinkommen wollen in dieses ganze Fasten-Business und jetzt sagen, ach, ich mache jetzt mal den Klassiker so zum Jahresbeginn, den würdest du jetzt empfehlen, macht mal erstmal Intervallfasten.
Intervallfasten.
Und wie lange mache ich das dann? Im Januar?
Ja, ich sag mal, du isst ja jeden Tag, so wie du isst. Man hat ja so seine Gewohnheiten. Nach der Weihnachtszeit würde es sich natürlich besonders anbieten. Und wir haben ja auch die traditionelle Fastenzeit, zumindest in der christlichen Auffassung. Ramadan ist ja dann etwas später zum Beispiel, aber jeder hat da so das Fasten. Genau, da kannst du anfangen zu sagen, ich mache jetzt vielleicht 2-mal die Woche, verzichte ich zum Beispiel erstmal nur auf Schweinefleisch und Alkohol. Das wäre ja mal ein Ansatz. Dann wird dein Körper schon merken, was ist denn jetzt los? Kein Fastfood und so weiter, sondern vielleicht ein vegetarischer Tag.
Das ist für dich ja schon Intervallfasten.
Das ist schon Intervallfasten, wo du auf jeden Fall nur darauf achten musst, dass du zum Beispiel in dieser 5-2-Methode dann vernünftige Dinge isst, am besten sogar nur flüssige, das wäre natürlich dann schon sehr gut, aber zumindest mal vernünftige Dinge. Bei 16:8 oder so, bleiben wir bei 16:8, würdest du 16 Stunden nur trinken, natürlich dann auch nicht Süßgetränke, sondern vernünftige Sachen, ungesüßte Tees, Wasser oder sowas. Und in 8 Stunden würdest du dann deine Nahrung zu dir nehmen. Also das wäre dann nochmal der Ansatz, den kannst du auch implementieren. Mhm. Wenn du jetzt mal ein Beispiel haben möchtest, du hast jetzt die Nacht, du hast Abendbrot gegessen. sagen wir um 18 Uhr. Du weißt jetzt, dass mittlerweile nach neuesten Studien nach 12 Stunden diese Zellreinigung stattfindet, die Autophagie. Dann bist du ja im Grunde genommen dann ab 6 Uhr morgens schon in diesem Zustand. Und wenn du sagst, jetzt esse ich aber erstmal um 10 und dann vielleicht auch noch optimalerweise was Vernünftiges, dann bist du ja schon voll drin in dieser Zellreinigung, die ja auf 12 Stunden schon voll, nach 12 Stunden des Verzichts voll da ist. Und dann hast du schon dein Intervall. Und manche sagen, ich brauche gar kein Frühstück. Die essen erst ab mittags, vielleicht dann relativ früh, aber das ist natürlich dann noch gesünder. Mhm. Und wenn da noch Bewegung dazu kommt oder ein, zweimal die Woche etwas Entspannendes, wie ein Waldspaziergang oder eine Meditation oder ein Yoga, was immer dich entspannt, dann tust du deinem Körper und deinem Geist sehr viel Gutes.
Mhm. Aber habe ich jetzt richtig verstanden? Intervallfasten wäre jetzt auch, wenn ich sage, ich mache jetzt zweimal die Woche, esse ich jetzt keine Schokolade.
Das wäre die Definition, was du weglässt, liegt natürlich an dir.
Ich meine jetzt die Tage dann auch, ne?
Ja, also, genau. Das wäre richtig interpretiert. 5-2 würde bedeuten, die kleinere Zahl ist immer die Zahl, wo du dann verzichtest. Mhm. Dass du sagst, also ich habe es zum Beispiel im Sommer, als es dann mal eskalierte mit den Grillpartys und so, habe ich gesagt, vorm Wochenende mache ich einen vegetarischen Tag. Ich fange mit Müsli und Obst und so weiter an, mittags einen Salat und abends zum Beispiel eine Gemüsepfanne. Mhm. Das war dann mein Verzichtstag. Dann kam die Fleischlawine am Wochenende und Montag dann nochmal. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich dann schon an diesen gesunden Tag einrichte, dann mache ich auch ein bisschen Sport an dem Tag. Das wäre zum Beispiel dann eine Möglichkeit, in diesem Intervallfasten zu sein. Und da kann man das natürlich immer strenger auslegen und je strenger du den Verzicht da übst, desto größer der Effekt.
Nee, ich finde es aber super, dass es ja erstmal ein softer Einstieg ist. Also dass es dann nicht wieder von, ich muss jetzt irgendeinen Saft da haben oder wie auch immer oder Mixer anschmeißen oder was auch immer es dann noch so alles gibt, sondern das finde ich so erstmal schön pragmatisch, einfach kann ich gut in meinem Alltag einbauen. Da kann ich mich auch zum Anfang erstmal drauf einlassen. Das klingt nicht so riesig, dass ich sage, boah, das soll jetzt mein Leben sein. Ja. Das ist ja dann auch oft so ein Punkt, wo man sagt, nee, also so weit wollte ich jetzt auch nicht gehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
So ein guter Einstieg. Womit du mich noch abgeholt hast, war dieses, wenn es besonders stressig ist, einen stressigen Job hast und eigentlich weißt, dass du viel Mist isst. Dann wären wir bei der Buchinger-Variante oder was war das, was du gesagt hast?
Ja, das wäre Fasten nach Dr. Buchinger, weil da das ist eben eine Methode, die sehr tiefgreifende Entsäuerung macht, weil die Sache ist ja die, durch Stress, falsche Ernährung, mangelnde Bewegung, und andere Einflüsse wird dein Körper immer saurer, mit einer Menge an Nebenwirkungen. Man würde sagen Wohlstandskrankheiten. Und wenn du zum Beispiel diese Methode anwendest, wo du auf ungefähr 300, 350 Kalorien bist, bei flüssiger, vegetarischer Ernährung, gleichzeitig bei Bewegung und Entspannung, räumt dein Körper spürbar massiv auf. Dein Hautbild verändert sich. Ich muss immer sagen, kann sich verändern. Ich darf keine Heilversprechen machen. Aber man hat ja so eine Art Studienlage und vor allen Dingen auch jahrelange Erfahrung, was man selbst macht und was den Leuten gut geht. Du hast ganz andere Sinne für Dinge, die dich interessieren. Leute gehen regelrecht in Aufbruchstimmung, wenn sie solche 5-6 Tage für sich mal beanspruchen. Übrigens machen wir das auch mit Firmen, wo die sogar arbeiten. Nur die ersten 2 Tage, die legen wir aufs Wochenende, damit die im 3. Tag, wo die Kurve der Energie wieder ansteigt, fit sind für den Betrieb. Ne? Also das ist durchaus machbar, dass die Leute da weiterarbeiten.
Was passiert genau bei der Fastenart nochmal?
Beim Buchinger Fasten, das ist eine Fastenform, wo du dich flüssig ernährst und frei von tierischen Fetten und relativ wenig Zucker nimmst. Nur ein bisschen Obstsaft. Es ist so, du bist dabei 300, 350 Kalorien. Wenn die Buchinger Woche, die ist auf 6 Tage ungefähr angelegt, was das Fasten angeht. Vorher reduzierst du deine Essgewohnheiten ein wenig, um den Körper hinzuführen zum Fasten. Dann geht es los, der erste Fastentag. Da führst du in der Regel ab mit dem Irrigator oder mit Glaubersalz. Das sollte dann aber nach Anleitung gemacht werden oder mindestens mal ein Sauerkrautsaft. So, und dann geht's Fasten los, wo du Kräutertees trinkst. Du solltest also ausreichend trinken, wo du deine Fastensuppe isst und wo du dann entsprechend auch deine Vitaminversorgung durch einen Fruchtsaft bekommst, durch einen Direktsaft. Du hilfst deinem Körper dann beim Entgiften, zum Beispiel durch Leberwickel, Fußbäder, wo so ein Basensalz mit reinkommt, Spaziergänge, Yoga, wir machen da die dollsten Sachen. Saunieren ist sehr schön, um die Haut frei zu kriegen. Man sollte es nicht in den ersten 2 Tagen übertreiben, weil der Kreislauf dann absackt und du in der Umstellung auch ein bisschen schwach bist. Da sich die 100-Grad-Sauna reinzutun, wäre kontraproduktiv. Ja. Aber ab dem 3. Tag ist es überhaupt kein Problem. Man muss auf sein Körpergefühl achten. Da erinnere ich an Hippokrates, der sagt, dein Körpergefühl sagt dir genau, was Sache ist. Und das ist eben so ein bisschen auch das Geheimnis. Leute, die sich einmal auf dieses Selbstexperiment eingelassen haben, wie ich, hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, hätte ich am lautesten gelacht im Raum. Aber ich bin dadurch, habe einen sehr großen gesundheitlichen Schub bekommen, als es mir nicht gut ging. Und ich muss sagen, der Körper verlangt regelrecht 1 bis 2 Mal im Jahr, wo man Lust drauf hat. Da geht es gar nicht, oh, ich verzichte jetzt, sondern man freut sich regelrecht drauf. Und das kann man so vielleicht mit Worten gar nicht vermitteln. Es ist wirklich ein spannender Prozess, geistig und körperlich.
Und du hast das alles schon durch, was es da so gibt?
Ja. Ja? Absolut, ja.
Und da gab es auch bestimmt noch mal eine Zeit, wo du gesagt hast, boah, das zieht sich jetzt aber.
Natürlich. Ja. Es gibt auch Phasen, wo bei mir kann ich sagen, also jedes 6. Mal, da gehe ich auch hochmotiviert rein und sage, jetzt fällt es mir aber echt mal schwer. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und auch je nachdem, ob du dich methodisch dran hältst, das kommt wirklich drauf an. Wenn du bestimmte Dinge auslässt, die Dr. Buchinger aber sozusagen programmiert hat für diese Methode, dann funktioniert das natürlich schlecht bis gar nicht. Also zum Beispiel, er sagt, Fasten muss gleichberechtigt sein mit Entspannen und Bewegen. Mhm. Wenn du jetzt nur bewegst, nur Sport machst und fastest, geht das in der Regel an irgendeiner Stelle irgendwann schief. Oder umgekehrt, du legst dich jetzt nur aufs Sofa 6 Tage und isst nichts, ist das nicht Buchinger und geht auf eine andere Art und Weise schief oder führt zumindest nicht zu dem Fastenerfolg. Und deswegen muss man, wenn man schon so eine Methode anwendet, sich dann auch dran halten.
Gibt es da noch mehr Sachen, die man so falsch machen kann?
Viele machen den Fehler, dass sie sich nicht ausreichend vorbereiten. Das ist einmal der Mindset, sich mental darauf einzustellen, dass es nicht darum geht, was ich alles nicht mehr darf, sondern dass es darum geht, was ich darf und was ich damit bewirke. Das andere ist, dass man aber auch in der sogenannten Entlastungsphase, das sind mindestens 2 Tage vor dem eigentlichen Akt des Fastens, also deutlich mit Genussmitteln runtergeht, bedeutet Alkoholverzicht, Kaffee runterschrauben, stark verarbeitete Lebensmittel meiden, Schweinefleisch meiden und so weiter und dem Körper langsam zeigen, ey, wir verändern uns hier gerade. Das setzt auch bestimmte Veränderungen im Körper schon frei. Das ist wichtig zu beachten. Dann haben viele das Problem, die meinen, einfach weglassen und dann muss ich nichts mehr machen. Ist ja schon Arbeit genug. Ist aber ineffizient, wenn man dem Körper dann nicht hilft, die gelösten Gifte auch loszuwerden. Über Fußbäder, Leberwickel, ausreichend Bewegung, ganz wichtig, ausreichend Schlaf und so weiter, bis hin zum Irrigatoreinsatz oder abführende Dinge wie Sauerkrautsaft, dass der Darm eben auch Dinge los wird, die er trotzdem von sich gibt, nämlich Zellmüll zum Beispiel. Der Darm ist ja nie ganz leer. Und ganz im Gegenteil, wenn man das vernachlässigt, bleibt der Rest im Darm zu lange dort drin. Das wabert vor sich hin und plötzlich hat man schlechte Laune, Hungerattacken, Kälteempfinden und will alles hinschmeißen. Das ist ein Standardfehler. Ja, wenn es ums Abführen geht, kaufen sich manche einfach mal Glaubersalz, hauen sich da die falsche Menge rein und übergeben sich, dann sagen sie, Fasten ist nichts für mich. Also man kann viele, viele Fehler machen, zu wenig trinken. Man kann sagen, manche Leute, die ich treffe, sagen, ja, ich faste, ich trinke dann am Tag 6 Smoothies, sonst nichts. Ja, die kriegen ja fast einen Zuckerschock. Also auch so ein Punkt, wo man wirklich, wirklich viel falsch macht. Und ganz, ganz wichtiger Hinweis, wenn man Vorerkrankungen hat oder bestimmte Medikamente, sieht niemals ohne fachliche Begleitung und ohne Rücksprache mit dem Arzt so ein Projekt starten. Das sollte man nicht tun, jedenfalls nicht beim ersten Mal.
Aber am Ende ist es ja bereichernd.
Absolut, das ist kein Wunderheilmittel, absolut nicht. Aber sowohl die Schulmedizin als auch die Naturheilkunde bescheinigt seit mindestens 120 Jahren die effektiven Wirkungen, die massiven positiven Effekte für Körper, Geist und Seele.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Wer noch mehr wissen will, oben in den Shownotes die entsprechenden Links zur Folge.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.